Ja, ein bekannter Prediger aus dem 19. und 20. Jahrhundert, Smith Wigglesworth, der sagte einmal zu seinem Enkelsohn: Leslie, wenn ich die Zeitung lese, komme ich verschmutzter raus, als ich reingekommen bin. Wenn ich meine Bibel lese, komme ich sauberer raus, als ich rausgekommen bin. Und ich liebe es, sauber zu sein. Und Gottes Wort hat eine reinigende und glaubensstärkende Wirkung, ihr Lieben. Und Paulus schreibt es auch an den Timotheus. Da sagt er Folgendes, und das finde ich stark: Alles, was in der Schrift steht, alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben, und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, sie deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Die Geschichte in der Bibel, mit der wir uns heute und auch in den nächsten Wochen befassen werden, hat genau das in meinem Leben bewirkt. Als ich ein junger Mann war, mit Anfang 20, und mich auf dem Weg, auf die Suche nach Gott gemacht habe, da habe ich das, was Paulus hier an Timotheus schreibt, wahrhaftig erlebt, zum Beispiel durch die Bibelgeschichte, die uns überliefert ist von David. Und damit wollen wir uns in den nächsten 6 Wochen beschäftigen, denn es steckt ganz schön viel drin, ganz schön viel Wahrheit. Diese Geschichte kann in uns Schuld aufdecken, sie kann uns auf den richtigen Weg bringen und uns Gottes Willen zeigen. Da steckt ganz viel drin. Und deswegen wollen wir eine Serie über den König David machen und heute damit starten. Und ich hoffe, dass wir es schaffen, mit dieser Haltung wie Smith Wigglesworth da reinzugehen. Dass es unseren Glauben stärkt und dass es eine reinigende Wirkung für uns und unser Leben hat. Amen. Und wenn wir in diese Serie reingehen, über König David, ein Mann, von dem es heißt, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes, dann würde ich gerne mal einsteigen und vielleicht ein bisschen einen biblischen Hintergrund dazu geben, wo befinden wir uns eigentlich in dieser Geschichte im Wort Gottes, was ist eigentlich so ganz grob der Hintergrund dahinter. Und da möchte ich mal einfach zeigen, wie ist Gottes Führung, wie sah die im Laufe der Bibel so aus, um das mal einordnen zu können und auch die Frage zu beantworten, warum brauchte es eigentlich einen König? Weil König David ist, er war ein König. Und wir kennen den Schöpfungsbericht, Vater, Sohn, Heiliger Geist, ein ewiger Gott, er schafft den Menschen als Mann und Frau, das ist so die Schöpfung, der Anfang. Wir wissen nicht, wann der datiert ist, ist kein Datum angegeben. Und dann fängt Gottes Führung an durch Patriarchen, einzelne Menschen wie Abraham, Isaak, Jakob, durch die er sein Volk lenkt und leitet. Dann kommt die Zeit mit Mose in Ägypten. Er führt also die Sklaverei, er führt sie raus aus der Sklaverei, durch die Wüste ins verheißene Land. Dann kommt eine Zeit der Richter und eine Übergangszeit auch zwischen Priestern, also Persönlichkeiten wie Gideon, Simson und auch der Priester Samuel, der heute auch eine wichtige Rolle spielt. Vermittler zwischen Gott und den Menschen, die Gott gebraucht hat, wo Gott seinen Geist auch ziemlich punktuell auch manchmal gegeben hat, um etwas zu bewirken, aber auch Priester wie Samuel, die Gott gebraucht hat als Vermittler zwischen uns und ihm. Und dann kamen die Könige. Damit werden wir uns gleich etwas mehr beschäftigen. Darunter Saul der Erste, David der zweite König, von dem es, um den es jetzt geht, Salomo und so weiter. Diese Könige haben ganz schön viel Mist gebaut. Einige von ihnen führten das Volk, wurde ins Exil geführt, wurde aus dem Land vertrieben über Jahrhunderte. Nee, Quatsch, 70 Jahre waren es oder wie viel? 70. Und Gott sprach durch die Propheten. Er führte dann das Volk durch die Propheten. Er sprach durch die Propheten zu dem Volk. Das ist das Alte Testament und dann kommt lange Zeit, spricht er durch Propheten und dann kommt Jesus ins Spiel im Neuen Testament. In ihm erfüllt sich ganz viel aus dem Alten Testament. In ihm gipfelt die ganze Prophezeiung. Selbst David deutet schon auf Jesus hin. Und dann führt Gott, führt Jesus durch den Heiligen Geist seine Gemeinde, seine Apostel, wie wir es noch im Neuen Testament lesen, aber auch noch heute alle Gläubigen durch den Heiligen Geist. Und wir befinden uns jetzt im ersten Buch Samuel. Da gehen wir heute mal rein in den Bericht der ersten Könige. Weil, und das ist wichtig hier zu verstehen, Gott führte, Gott war der König bis zu diesem Zeitpunkt. Er hatte Vermittler, ja. Aber das Volk fing an, nach einem König zu schreien. Das war ursprünglich nicht Gottes Plan und er ist souverän und geht auf den Wunsch ein. Und wir lesen das im ersten Buch Samuel, Kapitel 8. Da ist der Priester Samuel, das ist der Vermittler, den Gott gebraucht hat, der einen Draht zu Gott hatte. Und die Ältesten des Volkes Israel kommen zu Samuel zusammen und sagen, sieh her, sagten sie zu ihm, du bist jetzt alt und deine Söhne sind nicht wie du. Gib uns einen König, der über uns richtet, wie ihn alle anderen Völker haben. Sie wollen einen König, sie rufen danach. Sie erhofften sich durch ein neues Regierungssystem, so wie es andere Völker, die sie bedrohten haben, eine Veränderung, eine Besserung. Aber das Problem lag bei dem Volk Israel nicht darin, dass sie keinen König hatten, sondern es lag eher darin, dass sie Gott zu wenig vertrauten. Und dass er halt nicht sichtbar und greifbar war, nicht wie ein König, der ihnen in der Schlacht vorausziehen kann und dem man nur hinterherrennen kann, sondern da ging es um Vertrauen. Und das drückte auch ein Misstrauen Gott gegenüber aus. Und sie dachten, ja, wenn wir einen König haben, dann wird das alles besser. Da ist einer, der greifbar ist, zu dem können wir kommen, mit dem können wir reden. Und das Problem war eigentlich ihr Ungehorsam gegenüber Gott. Und da ist schon das Erste, was wir eigentlich lernen können. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht Gott einerseits bitten, unser Leben zu lenken und auf der anderen Seite uns aber gleichzeitig nach weltlichen Maßstäben richten. Und Gott dadurch misstrauen. Also beten, Gott tu dies und jenes. Aber auf der anderen Seite, ja, vertraue ich denn Gott? Vertraue ich ihm allein? Und rufe ich nach einem König oder ja, so wie das Volk ruft, oh, die anderen Völker haben was, das will ich auch. Weltliche Maßstäbe. Vertrauen wir Gott unser Leben an, unsere Karriere, was Partnerschaft angeht, unser Geld? Vertrauen wir auf seine Vorstellung? Da werde ich gleich noch ein bisschen mehr zu sagen. Und Gott warnt das Volk, dass die Könige ihnen Schwierigkeiten bereiten werden. Wir lesen weiter. Das missfiel Samuel, dass sie sagten, gib uns einen König, der uns richte. Und Samuel betete zum Herrn. Der Herr aber sprach zu Samuel, gehorche der Stimme des Volkes in allem, was sie dir zu dir sagen, denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht mehr ihr König über sie sein soll. So kam es, dass Gott ihnen einen Anführer gibt. Er wählt einen fähigen Mann aus, der groß ist, der gut aussieht, der stark ist. Und das ist der Saul. Und sie brauchten ja einen Führer im Krieg auch. Und der führte sie auch gut im Krieg an. Er vertraute zunächst Gott. Er führte sie durch die Kriege erfolgreich. Und aber Saul wandte sich irgendwann ab von Gott. Er wurde irgendwann hochmütig. Er fing an, so wie das Volk vor dem König, vor dem ersten König, Gottes Weisungen und Ordnung zu missachten und so dünn drüber zu gehen. Und wir lesen dann bei einer Belagerung durch den Feind, die dann stattfindet, dass er ungeduldig wird im Warten auf Gott. Und unter Druck zeigen wir, dass sein Vertrauen auf Gott doch klein war. Als er zu lange warten musste, wurde er nervös und machte Gebrauch von Ämtern, die ihm nicht zustehen. Das lesen wir, etwas längerer Text. Oh, das ist klein. Ich lese es vor. Er wartete 7 Tage bis zu der von Samuel bestimmten Zeit, dem Vermittler, dem Priester. Aber Samuel kam nicht nach Gilgal und das Volk fing an, von ihm auseinanderzulaufen. Da sagte Saul, bring mir das Brandopfer und die Heilsopfer her. Und er opferte das Brandopfer. Das ist ein Job des Priesters. Und es geschah, als er eben fertig war, das Brandopfer zu opfern, siehe, just in dem Moment kam Samuel. Und Saul ging hinaus ihm entgegen, um ihm den Segensgruß zu entbieten. Und Samuel sprach, was hast du getan? Saul antwortete, weil ich sah, dass das Volk von mir auseinanderlief und du kamst nicht zur bestimmten Zeit. Während die Philister sich schon bei Mischmas versammelt hatten, da dachte ich, jetzt werden die Philister zu mir nach Gilgal herabkommen und ich habe das Angesicht des Herrn noch nicht geschaut. Da wagte ich es und opferte das Brandopfer. Und Samuel sprach zu Saul, du hast töricht gehandelt, du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, nicht gehalten, das er dir geboten hat. Denn gerade jetzt hätte der Herr dein Königtum über Israel für immer bestätigt. Nun aber wird dein Königtum nicht bestehen. Eine ziemlich krasse Geschichte mit großer Konsequenz für den Saul. Aber die Frage ist ja, ich meine, das ist uns zur Lehre geschrieben auch. Die Frage ist ja, wie gehen wir unter Druck um, wenn Gott auf sich warten lässt, wenn die Bedrohung da ist und Gott kommt nicht? Halten wir das aus, dass manchmal Gottes Ordnungen alles sind, alles, was wir schon kennen, das ist, was wir brauchen? Wir sagen unseren Kindern oft, wenn sie von der Schule abgeholt werden wollen, die haben nämlich keinen Bock zu laufen, das ist eine 10 Minuten, Viertelstunde, und dann holst du mich heute ab. Und dann sage ich oft, weiß ich nicht, wenn ich um 1 Uhr nicht vor dem Tor der Schule stehe, dann läufst du. Du kennst den Weg, ich kenne den Weg, den du gehen sollst, du kennst ihn auch. Und dann laufe, wenn ich um 1 Uhr nicht da bin, mach das. Du fährst mit niemand anderem mit, gehst keine Abkürzung, steigst bei niemand anderem ein. Und du brauchst auch nicht auf mich warten. Das ist mein Wort für dich. Und ihr Lieben, das ist, finde ich, ein Beispiel auch für uns. Wenn Gott nicht eingreift, dann können wir doch einfach den Weg laufen, den wir kennen. Wir kennen doch die 10 Gebote zum Beispiel. Und ich brauche nicht da stehen und auf Zeichen warten. Ich brauche nicht da stehen und faule Kompromisse eingehen und bei irgendjemandem einsteigen, dass ich schneller nach Hause ankomme und warten, weil der Herr, Gott hat es doch gesagt, oder in dem Fall der Vater hat gesagt, geh, wenn ich nicht da bin, dann geh den bekannten Weg. Und manchmal ist es so einfach, weil wenn ich den bekannten Weg gehe, wer wartet dann zu Hause auf mich? Ja, dann komme ich nach Hause, dann weiß ich komme zu Hause an und da warten dann meine Eltern auf mich. Und Saul hat auch gedacht, dass er das Richtige tut, als er ungeduldig wurde, dass er bringt Gott ein Opfer. Das ist ja eigentlich nichts Schlechtes, ne? Das ist ja nichts Verkehrtes. Er hat sich die Sache schön geredet, aber war es richtig? Nee, es war nicht richtig, was er getan hat. Denn Gott hatte ihm vorher eine klare Anweisung gegeben. Er hatte ihm eine Ordnung gegeben und er hätte sich dran halten müssen. Und sein Vertrauen und Glaube an Gott hätte sich dadurch bewährt. Aber er hat versucht, selbst Wunder beizuführen. Also, halten wir nicht Ausschau nach Zeichen und wundern, wenn Gott auf sich warten lässt. Gottes Wort ist manchmal so einfach. Zum Beispiel die 10 Gebote. Einfach dem folgen und gucken, ich mache jetzt das, was Gottes Ordnung im Rahmen ist. Und mal schauen, wie Gott weitergeht, wie es weitergeht mit ihm. Und für Saul hatte das echt fatale Konsequenzen, weil Gott entzog sich aus seinem Leben. Ich habe ja gesagt, der Geist Gottes war punktuell bis zu den Königen oft im Einsatz. Die Salbung kam für gewisse Dienste. Bei den Königen heißt es, dass der Geist Gottes sich auf ihn lagerte. Der blieb dort. Und bei Saul entzog Gott seinen Geist wieder. Und Saul wurde psychisch krank. Der hat sich sogar in Okkultismus und Esoterik verloren, weil er irgendwo noch Halt finden wollte, weil er gemerkt hat, ich komme an meine Grenzen, aber Gott war einfach nicht mehr bei ihm. Dramatisch ging das für ihn aus. Und dann macht sich Gott auf die Suche. Und er macht sich auf die Suche. Der Samuel kriegt den Auftrag, jemanden zu suchen. Und noch im gleichen Text, in dem wir eben waren, spricht Samuel zu Saul. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Der Herr hat ihn bestellt zum Fürsten über sein Volk, denn du hast das Gebot des Herrn nicht gehalten. Spannend, der Herr macht sich auf die Suche nach einem Mann, nach Gott, nach seinem Herzen. Das ist das, worum es heute in der Predigt geht. Es geht darum, wonach sucht Gott? Er sucht nach Herzen. Weil er hat auch ein Herz. Und ich hoffe, dass wir das heute und in den nächsten Wochen sehr deutlich vor Augen geführt kriegen, was Gottes Herz ist und was er mit unserem Herz vorhat. Und dann geht die Suche los. Samuel kriegt den Auftrag. Der Herr sprach zu Samuel: Wie lange willst du noch um Saul trauern, den ich doch verworfen habe, dass er nicht mehr König über Israel sein soll? Fülle dein Horn mit Öl, Salböl, und geh hin, ich will dich zum Bethlehemiter Isai senden, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen zum König ausersehen. Dieses Horn, dieses Salböl, das war im Alten Testament, damit wurden dann die Könige gesalbt, wo auch dann der Heilige Geist eben auf diese Menschen kam. Und Samuel macht sich auf den Weg. Und ihm werden zuerst, der Isai hat 8 Söhne. Und ihm werden zuerst 7 Söhne vorgeführt. Und der Samuel mustert diese 7 Söhne. Und die sind groß, die sind stark, die sind im Kampf erprobt, das sind Soldaten. Und Samuel mustert sie. David war nicht da, denn er hütete draußen auf dem Feld die Schafe seines Vaters. Und dann sagt Samuel, nachdem er die Söhne gemustert hat, also nachdem er den stärksten, ich glaube der Eliab war es, den er gemustert hat, da spricht Gott zu Samuel: Siehe nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Ey, ist das nicht stark? Gott lässt sich nicht von äußeren Dingen beeindrucken. Er sieht nicht das, womit wir vielleicht versuchen, unsere Mitmenschen zu beeindrucken, womit wir vielleicht prahlen können mit Stärke, mit Größe, mit Geld, mit Kleidung, mit Prestigeobjekten oder sonst was. Nein, Gott sieht mitten ins Herz, durch diese ganze Fassade hindurch, mitten rein. Da, wo es kein anderer sieht. Der sieht sogar mehr, als wir sehen in unserem Herzen. Das ist das, was wir hier schon mal lesen aus dieser Geschichte. Er sieht das, was im Verborgenen ist. Es zählt nicht, wie groß, stark, reich du bist. Das zählt nicht. Und das betont Gott in seinem Wort, in der Bibel, immer wieder, dass es ihm darum geht, um unser Herz, dass er da mitten reinschaut. Und da gibt es ein paar Verse dazu. In den Sprüchen steht: Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Wer ist die Quelle des Lebens? Wer möchte die Quelle lebendigen Wassers sein? Es ist Jesus. Er will da einkehren und das Zentrum unseres Herzens sein, dafür müssen wir aber sein Herz kennen. Und wir sind dazu aufgefordert, unser Herz zu behüten. Mehr als alles andere. Jesus sagt: Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Was ist Seligkeit? Seligkeit ist trotz aller Umstände, egal was für Umstände du in deinem Leben hast, Friede und Ruhe in Gott zu haben. Das ist Seligkeit, wovon Gott hier spricht. Hoffnung und Freude, egal was passiert, in Gott zu haben und zu finden. Und dann sagt uns Gottes Weisheit in den Sprüchen weiter: Mein Sohn, schenk mir dein Herz und lass deine Augen sich auf meinen Wegen der Weisheit freuen. Hey, vielleicht ist das ein Wort für dich heute Morgen, dass Gott zu dir spricht: Weißt du was? du hast ein hartes Herz bekommen. Schenk mir dein Herz und lass deine Augen sich an meinen Wegen der Weisheit freuen. Das kann er und das will er. Er will unser Herzen aus Stein rausnehmen und uns fleischerne Herzen geben. Hat er auch gesagt. Und das ist sehr entscheidend, denn von uns alleine kommt nicht viel Gutes. Also wenn wir nach unserem Herzen suchen und unserem Herzen folgen, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Und deswegen möchte Gott auch, dass wir ihm unser Herz anvertrauen. Das ist das, was er möchte. Denn er weiß, dass unser Herz uns richtig in die Irre führen kann. Das lesen wir auch in Jeremia. Da sagt Gott Folgendes: Nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Wer kann es durchschauen? Nur ich, der Herr, kann es. Ich prüfe jeden Menschen bis in sein tiefstes, innerstes hinein. Wow, also ich habe das erlebt, wenn ich mich mit Gottes Wort beschäftige und mit offenem Herzen lese, ey, dann tue ich gut daran, lieber mal tiefer zu graben, als vielleicht dünn drüber zu machen und das wie so Scheinwerfer auf mein Leben zu benutzen und nicht ein Auge zuzudrücken, weil ich merke, dass Gott ganz schön tief in mein Herz reinguckt und dass er es verändern möchte und mir Weisung und Führung für mein Leben geben möchte. Denn mein Herz, wenn ich dem folge, das führt mich nicht auf Gottes Weg, das führt mich in die Irre. Aber wenn ich sein Herz kenne, sein Herz verstehe, hey, dann kann mein Herz seinem folgen, oder? Amen. Und wir sollen unser Herz so hüten wie Schafe, wie Hirten ihre Schafe. Das kann nämlich weglaufen wie so ein Schaf. Das kann sich verlaufen. Dazu fordert uns die Bibel auf. Ich meine, ihr kennt doch alle die Geschichten, worin das endet, wenn du ermutigt wirst, auf dein Herz zu hören. Folge deinem Herzen. Ja, so. Folge deinem Bauchgefühl. Ja, zum Beispiel Goodbye Deutschland. Ist für mich so eine Sendung. Da haben Menschen was auf dem Herzen und oh, hier in Deutschland ist alles Kacke und auf Malle mache ich mein Geschäft auf und so. So, und wozu werden diese Geschichten am Ende benutzt? Um das ganze Volk zu belustigen und zu unterhalten. Weil die Menschen ihrem Herzen folgen und du darfst dann dabei sein, was daraus wird. Ja, ich meine, ja, wir lachen auch schnell über andere und schütteln den Kopf, aber wie steht es denn um uns? Wie steht es denn um mich? Vertrauen wir in unseren Entscheidungen, unserer Karriere, unserer Partnerschaft, unseren Beziehungen, Fragen wie Abtreibung, ja oder nein? Folgen wir da unserem Herz oder hören wir da auf Gott? Das ist nicht so leicht. Unser Herz kann uns in die Irre führen. Nichts auf der Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Das ist Wahrheit. In der Partnerschaft, unser Herz kann von starken Gefühlen gelockt werden, aber das zeigt uns nicht die Wahrheit über den Charakter und über die Eigenschaften des anderen. Das wird schnell verdeckt, wenn wir unserem Herzen folgen. Wir müssen da unser Herz auch mal ein Stück weit überlisten und geduldig sein und den Weg gehen, den Gott vorgegeben hat und dann schauen, was passiert. So wie in dem Beispiel, was ich mit meinen Kindern gebracht habe. Bist du Christ? Ist dein Herz bei Jesus? Und du lässt dich auf einen Partner ein, der das nicht teilt? Kannst du machen. Es gibt Menschen, die sind nicht Christen und keine schlechten Menschen. Aber willst du wirklich dein Herz, wenn du Gott folgen möchtest, dein Herz Gott gehört, dein Herz mit jemandem teilen, der sein Herz nicht mit Gott teilt? Das kannst du machen, aber weise ist es nicht. Kannst du auch aus dem Flugzeug springen ohne Fallschirm? Ist das weise? Was ist dann später, wenn es um Werte geht, wenn es um deine Präsenz im Reich Gottes geht, wenn es um dein Herz, dein treues Herz für Gott geht, dass du in die Gottesdienste kommst, dass du deine Kinder nach göttlichen Maßstäben und Werten erziehst? Was, wenn es um dein Geld geht, deinen Zehnten, da hört es dann ganz auf. Hey, unser Herz kann uns da überlisten. Und manchmal ist es einfach, den göttlichen Ordnungen zu folgen und sie die Leuchte sein zu lassen und sie das Zeichen, nach dem du immer suchst, sein zu lassen. Einfach göttliche Ordnung zu applizieren. Und das, was er gesagt hat, und er sagt ganz viele Basics, die nicht schwer zu verstehen sind. Aber es ist nicht leicht, ihnen zu folgen. Es ist leicht, manchmal unserem Herzen zu folgen. Wir werden davon hören, dass auch David einmal in der Liebe seinem Herz gefolgt ist. Mit Bathseba. Daraus wurde die größte Misere in seinem ganzen Leben. Ein Fehler führte zum nächsten. Es brachte ihm nichts Gutes. Hey, oder noch ein Beispiel der Petrus nach seiner Verleugnung. Petrus, ein Jünger Gottes, einer der Apostel, der zum Fels werden sollte, auf dem er seine Gemeinde uns heute auch noch gründen wollte. Der hat vollen Herzens gesagt, was hat er gesagt, als Jesus kurz davor war, seinen Leidensweg anzugehen, verhaftet zu werden, gekreuzigt zu werden? Da hat er geprahlt, aus tiefstem Herzen. Er hat bestimmt das, oh Jesus, weißt du was, ich werde mit dir bis in den Tod gehen. Und dann kommt Druck. Dann kommt er unter Druck und dann wird es konkret. Dann steht er da am Feuer und sieht, wie Jesus gespuckt und geschlagen wird und verleugnet wird und wird gefragt. Einmal, kennst du den? Hey, du gehörst doch zu dem. Ich kenne ihn nicht. Das sagt er zweimal, das sagt er dreimal. Und sein Herz wird von Angst umhüllt. Dann trifft sein Blick, Jesu Blick. Und sein Gewissen schlägt zu. Es ist eine Gewissensfrage in dem Moment. Sein Herz hat geprahlt und der Blick zu Jesus lässt sein Gewissen erkennen, was er getan hat. Und er bricht in Tränen aus. Ihr Lieben, wir brauchen die Ausrichtung am Gottes Wort. Unser Herz ist manchmal wie ein kleines Kind, das schreit, ich will dies, ich will das, ich will jenes. Aber was will Gott? Da ist Jesus, der ruft. Der ruft uns. Er will uns führen. Und der Heilige Geist ist so der Wächter, der an der Tür steht und zwischen unserem Gewissen und unserem Herzen und der wie so ein Wächter dazwischen steht und manchmal sagt, wenn das Herz ruft, ich will, der sagt, Vorsicht, Vorsicht. Und Jesus, der gute Hirte, er ruft und er möchte uns führen. Und wenn wir bereit sind, seine Stimme zu hören und sie höher zu achten als die unseres Herzens, dann kann er uns auch führen. Dann dringt sein Ruf bis unser Herz durch. Das ist oft eine Gewissensfrage. Gott sagt, mehr als alles andere behüte dein Herz. Und ich habe ein letztes Beispiel, was ich bringen möchte, als unser Erich geboren wurde. Als Beispiel, dass unser Herz sich auch sehr beeinflussen lassen kann von dem, was andere sagen. Da war eine Frau, die hat ihr zweites Kind bekommen. Die lag mit ihr nach der Entbindung im Zimmer. Und dann kam ihr Sohn zu Besuch. Der war schon mittlerweile 3 Jahre alt. Und da hat sie ihm die Geschichte erzählt, Eva die Geschichte erzählt von diesem Sohn. Und da hat sie am Anfang der Schwangerschaft gesagt bekommen von den Ärzten, dieses Kind, was sie im Bauch haben, das hat einen offenen Bauch. Das heißt, die Bauchdecke liegt offen. Die Organe liegen frei. Das hat eine Überlebenschance von 5%. Treiben sie ab. Sie tun sich, ihrer Familie und ihrem Kind nichts Gutes. Treiben sie das Kind ab. Es wird eh sterben. Können sie vorwegnehmen, das Ganze. Ist das eine Herzensfrage oder eine Gewissensfrage? Spielen da die Ordnung Gottes eine Rolle? Eine ganz einfache Ordnung. Wir sollen nicht töten. Und diese Frau sollte ein beeinflusstes Herz bekommen durch den Rat der Ärzte, aber sie hat eine Gewissensentscheidung. Getroffen. Und ja, das Kind musste früher geholt werden. Und es hat auch eine OP hinter sich. Aber als dieser, hatte einige OPs hinter sich. Aber als der Junge kam, der war gesund. Die Eva sagte, da kam ein 3-jähriger, quicklebendiger Junge in den Raum. Und man hat ihm nichts angesehen. Und sie hat nicht auf den Rat von anderen gehört, wo vielleicht ihr Herz gesagt hätte, oh, meine Zukunft, nee, das stelle ich mir ein bisschen romantischer vor, als vielleicht mit einem schwer behinderten Kind mein Leben lang. Und sie hat auf ihr Gewissen gehört. Und sie hat, ohne es zu wissen, eine göttliche Ordnung befolgt. Halleluja. Und ein Leben eines Kindes ist gerettet worden. Amen. Und wir dürfen nicht immer unserem Herzen folgen. Mehr als alles andere behüte dein Herz, sagt die Bibel. Jesus sagt auch, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Amen. Und das ist auch eine kleine Vorschau auf die kommenden Wochen. Weil wir werden in den nächsten Wochen hören, warum David das Herz am rechten Fleck hatte. Warum? Was war Davids Schatz? Was war Davids Schatz und wo war sein Herz? Und was fand David in Gott? Das ist die Frage, werden wir uns nächste Woche stellen. Was fand David in Gott? Weil wisst ihr was? Wenn Gott doch nach etwas sucht, wenn Gott auf der Suche ist und es in David findet, dann ist doch David für uns die Antwort auf das, wonach Gott sucht, oder? Finden wir nicht an den Eigenschaften von David Aufschluss darüber, wonach Gott sucht? Ich finde, das ist eigentlich eine klare Sache. Und es lohnt sich, da reinzugehen. Was hat Gott an David so beeindruckt? Der Frage wollen wir uns stellen. Und lasst uns unsere Herzen in den nächsten Wochen mal auf den Prüfstand stellen. Dazu ermutige ich und ermahne uns, dass wir unsere Herzen auf den Prüfstand stellen. Ich hatte mal ein uraltes Auto, so eine Dieselschleuder, die mich einfach nach Ludwigshafen über Jahre gefahren hat, morgens hin, abends zurück. Und die musste ja auch mal über den TÜV. Und ich sah keine Mängel. Das Ding ist gefahren, war alles gut. Aber als ich vom TÜV zurückkam, hatte ich eine lange Liste mit Mängeln, die ich selbst nicht gesehen habe. Und lasst uns doch vielleicht mit dem Herzen hingehen, dass wir diese biblische Geschichte unser Herz mal durchleuchten lassen und uns auf den Prüfstand stellen lassen. Und vielleicht schaffst du es, das erste Buch Samuel bis Kapitel 17 zu lesen. Ich habe es ausgerechnet, das sind 15 Minuten am Tag. Kapitel 1 bis Kapitel 17. 15 Minuten am Tag, die du investieren kannst, als Vorbereitung für die nächsten 2 Wochen. Ich finde 10 Dinge, die ich von David lernen kann, über die ich die nächste Woche oder vielleicht sogar die nächsten 2 Wochen sprechen möchte. Ich weiß nicht, wie viel du findest. Mach dir gerne Notizen mit dem Gedanken, was hat Gott in David gesucht und gefunden, was ich von David wiederum lernen kann, dass ich ein Mann oder eine Frau nach Gottes Herzen werde. Wollen wir diese Entscheidung heute Morgen treffen? Seid ihr dabei? Unser Herz mal zu öffnen. Ich würde das Lobpreisteam mal nach vorne bitten. Ich möchte das. Weil ich habe bei diesen 10 Dingen festgestellt, dass ich die 10 Dinge nicht in meinem Leben, nicht mehr habe. Nicht alles, was David qualifiziert hat und gemacht hat, habe ich heute noch, da ist nicht mehr alles übrig davon. Und es hat mir geholfen, mein Leben zu durchleuchten. Und es geht Gott um unser Herz. Lass uns doch aufstehen und uns darauf einstellen und innerlich, ich lade dich dazu ein, eine Entscheidung zu treffen, zu einem Herz zu kommen. Vielleicht ganz neu, aber vielleicht zum ersten Mal, das Gott gefällt. Amen.